Bevor ihr die Bibeln aufschlagen könnt, möchte ich gerne zwei Fragen an uns richten. Nämlich, wart ihr schon einmal in einer Situation, wo ihr durch äußere Umstände so unter Druck gekommen seid, dass ihr in der Gefahr standet, eure Grundsätze, vielleicht auch eure moralischen Grundsätze, über Bord zu werfen? Wart ihr schon mal in einer solchen Situation, wo von außen so ein Druck auf euch kam, dass ihr wirklich in Gefahr wart, eure Grundsätze über Bord zu werfen? Und die zweite Frage, gab es schon mal eine Situation in eurem Leben, wo ihr unbedingt eine Entscheidung treffen musstet? Das war unausweichlich, ihr musstet eine Entscheidung treffen, aber aus welchen Gründen auch immer, wart ihr nicht in der Lage, diese Entscheidung zu treffen. Ihr habt die Entscheidung vor euch hergeschoben und ihr merktet dann, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wir werden jetzt im Verlauf der Botschaft heute Morgen versuchen, auf diese Fragen einzugehen und Antwort zu finden. Bitte schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 18, Vers 28 folgende. Ich habe in meinem Leben noch nie über Pilatus gepredigt. Wir haben mal in den Hausbibelkreisen Pilatus ein bisschen betrachtet und kennengelernt, aber ich habe noch nie über Pilatus gepredigt. Heute Morgen möchte ich gerne mit euch ihn kennenlernen, ihn unter die Lupe nehmen und wir wollen einiges lernen von dem, was uns die Bibel hier berichtet. Johannes Kapitel 18, wir lesen ab Vers 28. Sie führten nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber frühmorgens und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, das war der Palast des Statthalters, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passa essen könnten. Kleine Zwischenbemerkung. Merkt ihr diese Heuchelei? Sie gingen nicht in dieses Gebäude, weil das unrein war für Juden, in das Gebäude von heidnischen Herrschern zu gehen. Und sie wollten ja das Passa essen am nächsten Tag. Aber Jesus, den Messias, schlagen und kreuzigen, das ging ja. Aber nicht in das Gebäude gehen. Oh nein, das darf man nicht. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten, damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Die Juden hätten ihn nämlich gesteinigt. Aber die Römer, die die Gerichtshoheit hatten, die haben ihn gekreuzigt. Und das war vorausgesagt im Alten Testament, er musste gekreuzigt werden. Es war nicht nur vorausgesagt, dass er sterben musste, es war vorausgesagt, wann er sterben musste, es war vorausgesagt, wie er sterben musste. Vers 33, Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst oder haben dir andere von mir gesagt? Ist das deine Überzeugung? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener darum gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also, du bist ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Er ist der König der Wahrheit. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe, freilasse. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten: Nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Noch ein paar Verse in Kapitel 19 ab Vers 4. Und Pilatus ging wieder hinaus, spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid, und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch. Als sie nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, Judas, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa, Freitag, Karfreitag. Es war um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König! Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Ein längerer Abschnitt, den wir jetzt miteinander betrachten wollen. Stellen wir zu Beginn die Frage: Was wissen wir über Jesus? Die Bibel sagt uns sehr viel über Jesus. Die Evangelien, alle vier berichten über ihn. Aber was wissen wir über Pilatus? Er kommt auch hier und da vor, wie zum Beispiel der längste Abschnitt, den wir in den Evangelien haben, den haben wir gerade gelesen. Was wissen wir über Pilatus? Lasst uns ein paar Dinge zusammentragen. Er war ein römischer Staatsbürger. Er war Statthalter der römischen Provinz. Und zwar wissen wir auch die Zeit. Von 26 bis 36 nach Christus war er Statthalter dieser Provinz, Judäa. Der eigene Amtssitz war Caesarea, aber er hielt sich sehr oft in Jerusalem auf. Und wir wissen, dass er verheiratet war, denn im Matthäusevangelium wird uns ein Traum seiner Frau berichtet. Was wissen wir über seinen Charakter? Wenn ich euch jetzt mal fragen würde, wie würdet ihr ihn charakterlich einschätzen? Wenn ihr euch mal eine Skala vorstellt, so von dem einen Spektrum bis zum anderen: weich, tolerant, barmherzig, hart, brutal, gewalttätig. Wo würdet ihr ihn einordnen? Der Pilatus. Zwischen weich und gewalttätig? Ihr könnt euch die Antwort im Stillen geben. Ich sage es euch, das Pendel schlägt ganz nach links. Das war ein gewalttätiger, brutaler, rauer Mensch. Wir lesen eine Stelle im Lukasevangelium, Kapitel 13, die ersten Verse, Lukas 13, dann ist es ganz klar, wie es charakterlich um ihn bestellt war. Lukas 13, die ersten Verse, Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Mord im Gottesdienst. Da waren Juden, die haben Opfer gebracht, Schlachtopfer. Und Pilatus hat aus welchem Grund auch immer diese opfernden Juden getötet, hinmetzeln lassen und ihr Blut mit dem Blut der Opfertiere, die sie brachten, vermischt. Eine grausame Unrechtstat. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Auf den Zusammenhang kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Auf jeden Fall sehen wir hier Pilatus grausam. Ich habe eben einen Abschnitt ausgelassen in der Lesung von Kapitel 19 im Johannesevangelium. Johannes 19, die Verse 1 bis 3. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Wisst ihr, was eine römische Geißelung ist? Anders als eine jüdische Geißelung. Die ist schon schlimm genug. Da wurden Menschen mit einer Lederpeitsche geschlagen. Es gab 40 Schläge, weniger einen, zum Beispiel für Irrlehre. 39 Schläge mit der Lederpeitsche. Aber eine römische Geißelung, da waren in die Leder Striemen der Peitsche Metallstücke geflochten. Da wurde mit Metallstücken in der Peitsche auf den Rücken geschlagen. Da, mit anderen Worten, der Rücken, da sah man später keine Haut mehr. Der war blutig, von oben bis unten. Da war Fleisch weg. Das hat Jesus erlitten. Das heißt hier, er ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Das sah Pilatus, das ließ er zu. Also, was wissen wir über seinen Charakter? Ein gewalttätiger Mensch, ein hartgesottener römischer Soldat, knallhart, rau, abgebrüht, ein militärischer Führer, der sonst auch gar nicht in die Position gebracht hätte, wenn er nicht mit diesen üblichen Grausamkeiten des Römischen Reiches auch konform gegangen wäre. Was wissen wir noch über seinen Charakter? Trotz dieser Rauheit und Brutalität und Härte und Grausamkeit finden wir einen Zug von Unentschlossenheit in seinem Charakter. Unentschlossenheit. Er konnte sich einfach nicht klar entscheiden und zu seinen Entscheidungen stehen. Das sehen wir hier in diesem ganzen Abschnitt, den wir gelesen haben, über den wir nachdenken. Er hat innerlich einen Eindruck, eine Überzeugung, aber er kann sie nicht durchziehen. Er lässt sich durch den Druck von außen in eine andere Richtung bringen, die er eigentlich gehen wollte. Unentschlossenheit. Haben wir vielleicht noch irgendwelche Anhaltspunkte, was seine religiöse Überzeugung angeht? Oh ja, die haben wir auch. Wir haben es eben gelesen in Kapitel 18, die Verse 33 bis 38. Da konfrontiert ihn Jesus mit der Wahrheit, mit dem Wahrheitsbegriff. Jesus sagt: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und dann kommt seine Antwort so lapidar: Was ist Wahrheit? Kann ich mir vorstellen, ja, dass er es so mit diesem Unterton gesagt hat. Was, du willst für die Wahrheit Zeugnis geben? Was ist schon Wahrheit in dieser Welt? Das riecht so nach philosophischer Prägung, philosophisch angehaucht, weil so römische Beamte, die wurden auch mit Philosophie konfrontiert, mit römischer, aber auch mit griechischer Philosophie. Und auch schon damals war von beiden Richtungen her so die Überzeugung in der Luft: Ja, wer hat schon absolute Wahrheit? Jeder hält etwas für richtig. Manche sind sogar ganz fanatisch und sagen: Das, was ich erkannt habe, das ist das absolut Senkrechte und was anderes gibt's gar nicht. Was ist schon Wahrheit? Es gibt doch höchstens subjektive Wahrheit, doch keine objektive, allgemeingültige. Also Er scheint so etwas religiös angehaucht zu sein, aber philosophisch geprägt. Was ist Wahrheit? Und interessant ist, ich meine, die meisten Zeitgenossen heute im ausgehenden 20. Jahrhundert gleichen in diesem Stück Pilatus ungeheuer, wie ein Ei dem anderen. Das ist genau die weit verbreitete Grundstimmung in unserer Gesellschaft heute. Was ist Wahrheit? Wie kam es eigentlich dahin, dass Menschen heute überwiegend den Eindruck haben, es gibt keine absolute Wahrheit? Es ist alles relativ. Es ist alles nebulös. Man kann höchstens für sich eine Wahrheit finden und der andere findet für sich eine Wahrheit. Und die kann ganz konträr sein, macht nichts. Jeder hat für sich seine Wahrheit. Hauptsache, er lässt den anderen in Ruhe. Toleranz gegen alle, nur nicht gegen die Intoleranten, die sagen, das ist die Wahrheit und sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Nun, es hat geistesgeschichtlich natürlich auch in den letzten Jahrhunderten in der Hinsicht manches gegeben, vor allen Dingen durch die Aufklärung, durch die geistesgeschichtliche Epoche der Aufklärung. Ich will hier jetzt keinen Nachhilfeunterricht geben, da kennen sich vielleicht manche von euch besser aus als ich, aber ihr wisst, da gab es einen Philosoph namens Lessing, Gotthold Ephraim Lessing, der schrieb sein berühmtes Stück Nathan der Weise, die sogenannte Ringparabel, wo er das im Blick auf die Religionen meisterhaft so dargestellt hat. Da sind drei monotheistische Religionen, das Judentum, der Islam, das Christentum, und die behaupten alle drei, wir haben die Wahrheit, wir alleine haben die Wahrheit, aber der Kern der Geschichte geht eben dahin, keiner kann das letztlich wissen, jeder meint es, aber es ist nicht so, es ist alles relativ. Und einige Zeit später kam der deutsche Philosoph Hegel mit seiner Geschichtsphilosophie, der ja bekanntlich die Sicht vertreten hat, da ist einer und stellt eine These in den Raum, eine Behauptung, und dann kommt irgendwann ein anderer und bildet dazu eine Antithese. Er behauptet etwas anderes, etwas Gegensätzliches vielleicht sogar, und daraus wird eine Synthese. Und diese Synthese, die neu gefundene Wahrheit, die wird irgendwann wieder mit einer Antithese konfrontiert und es bildet sich wieder eine neue Synthese daraus, und so geht das immer weiter durch die ganze Geschichte hindurch. Und so begründete Hegel philosophisch den Relativismus, das heißt, alles ist relativ, nichts ist absolut, es gibt keine absolute Wahrheit, schon gar nicht die Bibel, ist alles relativ. Und ein Professor brachte das dann auf den Punkt und sagte zu seinen Studenten, meine Herren, es wackelt alles. Das war das Ergebnis dieser Entwicklung. Es wackelt alles. Es gibt kein absolutes, allgemeingültiges Fundament mehr, sondern jeder muss seine Wahrheit finden und versuchen, danach zu leben. Ich möchte hier noch ganz kurz etwas einschieben, das ich so zusammenfassen möchte. Das können jetzt nicht alle sehen, aber so ungefähr. Das Wahrheitsverständnis der Aufklärung. Seit der Aufklärung spricht man eigentlich von drei verschiedenen Arten Wahrheit. Und zwar philosophische Wahrheit, die wird erlangt durch Denken. Gescheite Männer haben nachgedacht und Frauen und haben Wahrheiten gefunden, eben philosophische Wahrheiten. Dann gibt es naturwissenschaftliche Wahrheit, die wird erlangt durch Beobachten, Forschen und Messen. So entstand das naturwissenschaftliche Weltbild, Galilei, Kopernikus, Newton und diese Leute, naturwissenschaftliche Wahrheit. Und dann gibt es noch religiöse Wahrheit. Dazu ist Offenbarung notwendig. Dazu braucht man ein Buch, dazu braucht man die Bibel oder den Koran oder hinduistische Veden oder die Bhagavad Gita des Buddhismus. Dazu braucht man Offenbarung. Aber die wird seit der Aufklärung abgelehnt. Seit der Aufklärung glaubt man nicht mehr daran, dass es Bücher gibt, da ist gerade eins gefallen, die inspiriert sind, die wirklich von Gott kommen. Das glaubt man nicht mehr, das lehnt man seit der Aufklärung eigentlich generell ab. Und so hat man diese drei verschiedenen Verständnisse von Wahrheit entwickelt. Danke, Andrea. Ganz grob gesagt, philosophische Wahrheit, naturwissenschaftliche Wahrheit, religiöse Wahrheit. Und jetzt frage ich euch, wenn es hart auf hart kommt, was meint ihr? Welcher Wahrheit vertraut der aufgeklärte, mündige Bürger des Atom- und Computer- und Internetzeitalters, wenn es hart auf hart kommt, letztlich und am meisten? Natürlich der naturwissenschaftlichen Wahrheit, vielleicht auch noch ein Stück der philosophischen Wahrheit, aber religiöse Wahrheit, die man in Büchern findet, die angeblich inspiriert sind, die kommt unter ferner Liefen. Und das ist eine ganz große Tragik, weil mein persönliches Glaubensbekenntnis hinsichtlich dieses Wahrheitsverständnisses ist die: Der Gott der Bibel, der hat diese Welt geschaffen, der ist der Schöpfer. Und alle Wahrheiten, die wir in diesem Kosmos finden, physikalische, chemische, biologische, sonstige Wahrheiten, die hat Gott hineingelegt in diese Welt. Und derselbe Gott, der hat auch die Bibel inspiriert. Der hat uns die Bibel, Gottes Wort, gegeben. Und die Bibel und naturwissenschaftliche Wahrheit widersprechen sich nicht. Natürlich widerspricht die Bibel einigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder Interpretationen, die so kursieren. Aber letztlich, die Schöpfung, so wie sie Gott gemacht hat, und das, was er offenbart hat in seinem Wort, das widerspricht sich nicht. Das ist oft der naturwissenschaftlichen Erkenntnis um Jahrhunderte voraus. Wobei ich das nicht schmälern will, dass die Naturwissenschaft natürlich ungeheure Leistungen vollbracht hat und Erkenntnisse, sonst geht mir der Bernd nachher an den Kragen, ja, wenn ich das jetzt nicht sage. So, das war ein kleiner Exkurs. Kommen wir zurück zu Pilatus. Aber ihr merkt, wie aktuell das ist, ja? Seine Antwort: Was ist Wahrheit? Genauso antworten die Menschen, wenn wir in der Fußgängerzone auf den Planken sie konfrontieren mit Schriften, wie wir das gestern versucht haben, und ins Gespräch kommen mit ihnen. Und wir kommen an die Bibel, dann heißt es irgendwann: Was ist Wahrheit? Glaubst du etwa der religiösen Wahrheit, ja, der Bibel? Irgendwann kommt man dann an diese Frage. Wie würdet ihr die Frage des Pilatus beantworten? Was ist Wahrheit? Was ist für dich Wahrheit? Welche Überzeugung hast du gewonnen? Was ist für dich Wahrheit? Gerade auch im Blick auf diese Aufteilung, die seit der Aufklärung mehr oder weniger ausgesprochen gilt. Jesus sagt: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jesus war der Vertreter, der König der Wahrheit. Er kam und sagte: Das, was Gott geredet hat, das ist wahr. Und er stand mit seinem ganzen Leben hinter der Offenbarung Gottes und lebte sie aus. Hat Mohammed all das gelebt, was im Koran steht? Hat Buddha das gelebt, was er in der Bhagavad Gita schrieb? Ich glaube nicht. Aber Jesus hat voll und ganz mit seiner ganzen Existenz das gelebt, was Gott geredet hatte und was er selbst geredet hat in den Evangelien. Er starb sogar dafür, was er vertreten hat. Was ist Wahrheit? Das, was Gott geredet hat, Gottes Wort, die ganze Bibel, das ist Wahrheit, das ist absolute Wahrheit. Und Jesus sagt selbst, wir haben es hier vorne auf der anderen Seite stehen, dazu brauchen wir keine Folie. Er sagt, als er von Philippus und Thomas gefragt wird, Thomas zuerst, er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus in Person ist die Wahrheit, weil er das gelebt und verkörpert hat, was Gott geredet hat. Er bringt nicht nur Wahrheit, er interpretiert nicht nur Wahrheit, er ist die Wahrheit. Und jetzt muss ich an der Stelle noch etwas hinzufügen. Das griechische Wort für Wahrheit, das weiß der Bruder Eckert auch, das ist Aletheia. Das heißt auf Deutsch Wahrheit oder Wirklichkeit. Der griechische Ausdruck meint beides, Wahrheit und Wirklichkeit. Jesus sagt hier auch: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit oder die Wirklichkeit. Ich bin die einzige Wirklichkeit. Und jetzt möchte ich an der Stelle einmal ganz besonders die Männer unter uns ansprechen. Die Frauen können mal eine kleine Denkpause machen. Nein, ihr seid natürlich mit aufgefordert, danach zu denken. Und zwar, wir Männer, wir sind so gepolt, wir sind so veranlagt, wenn wir zum Beispiel mit der Bibel konfrontiert werden und mit dem Christentum, dann betrachten wir das als ganzes System. Wir betrachten das Christentum und alles, was Jesus gebracht hat, als Ganzes, als eine Weltanschauung. Bei uns kommt es dann so weit, dass wir erkennen, wenn man Jesus Christus glaubt und ihm gehören will und ihn annehmen will, dann muss man seine bisherige Weltanschauung eintauschen gegen die Weltanschauung des Christentums. Bei uns geht es da so um das Ganze, ja? Vielleicht bei manchen Frauen auch, aber das ist mehr bei uns Männern. Und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und die Wirklichkeit. Das heißt, wer an mich glaubt, wer sich auf mich einlässt, der lebt in einer neuen Wirklichkeit. Der bekommt ein neues Gottesverständnis, ein neues Selbstverständnis, aber auch ein neues Weltverständnis. Er lebt in einer neuen Wirklichkeit. Wer sich für Jesus Christus entscheidet, wer ihn wirklich Herr sein lässt in seinem Leben, der macht einen Schritt in eine neue Wirklichkeit hinein. Aus einer bisher gelebten alten in eine neue Wirklichkeit. Und er lebt in der Wirklichkeit des christlichen Weltbildes und Weltanschauung. Er weiß, da ist ein Gott und da ist der Mensch und es gibt ein Gericht. Und von diesem Gericht rettet Jesus Christus durch sein vollkommenes Leben und durch sein sündloses Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und er erkennt das und geht durch diese Tür hindurch in eine neue Wirklichkeit, in ein neues Weltbild und Weltanschauung. Das ist für uns Männer eine sehr wichtige Frage. Und ich sage hier noch etwas. Wenn wir Männer im Glauben angefochten werden, Timotheus bekommt von Paulus einen Brief, da schreibt er, die Männer sollen Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Wir Männer, wir sind oft angefochten auf diesem Gebiet. Zorn, Jähzorn, aber auch Zweifel. Und da kommt der Teufel nicht und suggeriert uns, obwohl diese Bibelstelle stimmt oder jene Bibelstelle stimmen könnte, sondern der Teufel kommt bei uns Männern oft mit der großen Anfechtung an das ganze christliche Weltbild und Weltanschauung. Stimmt das ganze Christentum oder ist es ein großer Bluff? Oder ist doch die naturwissenschaftlich-materialistische Weltanschauung die richtige? Versteht ihr? Das ist oft bei uns Männern und das ist auch für euch Frauen wichtig, dass ihr das versteht. Wir Männer werden oft auf diesem Gebiet angefochten, dass das Ganze auf einmal in Frage gestellt wird und das ganze Gebäude rüttelt. Nicht nur ein Dachziegel oder ein Fenster undicht ist, sondern das ganze Gebäude ist plötzlich am Wackeln und wird in Frage gestellt. Ihr lieben Brüder, ihr lieben Männer unter uns, das müssen wir wissen. So kommt der Feind bei uns. Da geht es ums Ganze. Und deswegen Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wirklichkeit. Wer sich auf mich einlässt und auf mein Wort, der bekommt eine ganz neue Sicht über das Leben, über sich selbst und so weiter. Und daran wollen wir festhalten. Diese christliche Weltsicht ist vernünftig und logisch und konsistent und sie stimmt mit der Bibel überein und sie ist Wahrheit und sie ist Wirklichkeit und man kann sie leben. Gehen wir einen Schritt weiter. Welche Erkenntnis hatte Pilatus über Jesus? Was wusste er bereits über Jesus? Er steht vor ihm, er fragt, was ist Wahrheit? Aber Jesus sagt zu ihm, ich bin gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Welche Erkenntnis hatte Pilatus über Jesus? Er sagt dreimal in diesem Abschnitt, dass er keine Schuld an Jesus findet. Dreimal wird es betont, keine Schuld. Er sieht Jesus Christus, er ist kein Verbrecher, er ist kein böser Mensch. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. In 1838, in 1904 und in 1906. Im Matthäusevangelium gibt es eine Parallelstelle, da stellt er sich vor die Juden hin und wäscht seine Hände in Unschuld. Er wäscht vor allen symbolisch seine Hände und sagt, ich will mich nicht versündigen an diesem Mensch, der ist unschuldig. Und in Vers 5, 19 Kapitel, 19 Vers 5, sagt Pilatus einen eigenartigen Ausspruch. Er spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Er sagt, er findet keine Schuld an ihm und dann sagt er, siehe der Mensch. Wilhelm Busch legt das mal aus und sagt, es ist eigenartig, als wollte Pilatus hier sagen, hört mal ihr Juden, also ich habe schon viele Leute kennengelernt in meinem Leben, in Rom und Jerusalem, das waren Affen. Das waren Pfauen, stolze Pfauen. Das waren Esel. Ich habe Schweine kennengelernt auf zwei Beinen. Aber jetzt schaut mal hier. Der Mensch. Siehe, der Mensch. Pilatus ahnt etwas. Er erkennt, das ist der Mensch, wie ihn sich Gott eigentlich gedacht hatte. Das ist der Mensch, wie ihn Gott gewollt hat. Das ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und vielleicht sind einige unter uns heute Morgen, die sind begeistert von Jesus, die sind fasziniert von Jesus, die haben sich schon mit der Person Jesu beschäftigt und sagen, großartig, ein Edelmensch, ein herrlicher Charakter, ich werde hingezogen zu ihm. Und sie sagen, siehe, der Mensch. Aber das war noch nicht die vollständige Erkenntnis, die Pilatus hier hatte. Jesus war wahrer Mensch, vollkommener Mensch, so wie ihn Gott gedacht hatte, der Mensch. Aber er war zugleich wahrer Gott. Gott in Menschengestalt, hier unter uns. Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit einem Mann am Büchertisch, der sich zunächst nicht zu erkennen geben wollte, aber ich wusste sofort, wo der Hase herlief. Ja, es war ein Zeuge Jehovas, die stellen immer dieselben Fragen bei uns da am Büchertisch. Und dann kam es auch darauf, er sagt, Jesus, ja, ist ein wunderbarer Mensch und ein großer Geist, ein geschaffenes Engelwesen, aber nicht wahrer Gott. Da stieg er aus, als ich ihm die Bibelstelle vorlas, aus 1. Johannes 5, Vers 20, da stieg er aus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Da konnte er nicht mit. Da meinte er dann, das sei eine schlechte Übersetzung und so weiter, ja. Ein armer Mensch, ja, ein Gefangener in seiner Ideologie. Einige waren Zeugen von dem Gespräch. Ich habe hinterher gesagt, er war linientreuer Zeuge Jehova, ein ehemaliger Katholik, aber er hatte linientreu alle die Lehren der Zeugen Jehovas übernommen. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus so einen herrlichen Charakter hatte, dass er ein wunderbarer Mensch war. Aber das würde dich nicht erretten, an einen Edelmenschen zu glauben. Es muss einen Schritt weitergehen, dass du erkennst, er ist auch wahrer Gott, Gott von Ewigkeit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott, der lebendige Gott. Pilatus war überführt von der Echtheit Jesu, von der Reinheit Jesu, von seinem edlen Charakter, von seiner Hoheit, von der Person Jesu. Er wollte ihn freigeben. Was hättest du an seiner Stelle gemacht in jener Situation? Vielleicht hättest du auch versucht, ihn freizugeben. Aber wo liegen die Ursachen dafür, dass er Jesus dann doch nicht freigab? Er gab ihn nicht frei. Das Endergebnis war, dass er sagte, hier, nehmt ihn. Und er wurde zur Kreuzigung abgeführt. Wir haben in Vers 8 die Antwort, warum er ihn doch nicht freigab. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Menschenfurcht. Menschenfurcht. Das war das eigentliche Hindernis von Pilatus. Er hatte Jesus ein Stück weit erkannt. Er war fasziniert, er war überzeugt von seiner Unschuld. Und doch rang er sich nicht durch. Er hätte die Macht gehabt, er hätte sagen können, nein, der Mann ist unschuldig und er wird freigegeben. Er hätte es tun können, er tat es nicht. Das Wort Gottes sagt, Menschenfurcht bringt zu Fall. Sprüche 27. Menschenfurcht bringt zu Fall. Was hat er falsch gemacht? Er war nicht gegen Jesus, aber er versäumte, sich eindeutig und klar und profiliert auf die Seite Jesu zu stellen. Er hätte sich zu ihm stellen müssen, vor ihn stellen müssen und sagen, er ist unschuldig. Das versäumte er. Er wollte in einer Haltung der Neutralität bleiben letztlich. Er wollte keine letztliche Entscheidung treffen und merkte nicht, dass er doch eine traf. Jesus Christus hat selbst gesagt, wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Es gibt keine Neutralität. In dieser Haltung des Pilatus kann man nicht bleiben. Wer sich vor einer letzten Entscheidung trifft und sie klar und profiliert zu treffen und sie auch mit seinem Leben zu bezeugen, der trifft eine Entscheidung in negativer Hinsicht. Wer von Jesus hört, wer ihm begegnet, der wird in die Entscheidung gestellt. Ich möchte noch eine letzte Stelle lesen, die indirekt auch von Pilatus spricht. Im vorletzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 21. Offenbarung 21, Vers 8. Da wird uns ein wunderbarer Blick gezeigt in den Himmel, in die Vollendung hinein. Gott wird abwischen alle Tränen. Wir sehen hier den neuen Himmel und die neue Erde. Und dann lesen wir Offenbarung 21, Vers 8. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Warum spricht das von Pilatus? Weil es hier heißt, es gibt einen langen Zug von Menschen, die unter Führung des Pontius Pilatus in die Hölle marschieren werden, in den Feuersee. Dieser Zug beginnt mit den Feigen, mit denen, die sich vor einer Entscheidung gedrückt haben, mit denen, die nicht eindeutig und klar auf die Seite Jesu getreten sind, die nicht gesagt haben, Herr Jesus Christus, ich glaube an dich, du bist der König der Wahrheit und du bist auch der König der Liebe und du hast am Kreuz von Golgatha auch mich erlöst und erkauft mit deinem Blut und ich will dir gehören und ich will auf deine Seite treten und ich will es auch bekennen vor Menschen. Denn die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, der wird gerettet. Es gibt keinen heimlichen Glauben, so ganz still verborgen da unten irgendwo drin, sondern die Bibel spricht immer davon, dass das siamesische Zwillinge sind, Glauben und Bekennen. Die kann man nicht ohne Gewalt voneinander trennen, ohne dass einer Schaden leidet. Wer glaubt und bekennt. Und darum spricht das hier von Pilatus. Ich muss zum Schluss kommen und ich möchte in einer doppelten Weise schließen. Ich möchte eine doppelte Anwendung ziehen aus dem, was wir miteinander bedacht haben. Und ich muss jetzt wieder eine Scheidung machen. Ich möchte eine Anwendung machen für die unter uns, die schon dem Herrn Jesus Christus gehören und ihm folgen und ihn auch bekennen in ihrem Leben. Ich möchte euch Mut machen, eindeutig und klar und mutig und profiliert auf seiner Seite zu stehen. Das beginnt in der Familie. Das ist manchmal auch in der Familie schon nicht leicht, wenn noch nicht alle Familienglieder gläubig sind. Geht einen profilierten Weg auch in der Familie, in der Nachbarschaft. Wissen alle Nachbarn, wie ihr zu Jesus Christus steht, dass ihr ihm gehört? Ich möchte euch Mut machen, ihr, die ja noch in der Schule seid, in der Schule, wissen es eure Klassenkameraden, wie ihr zu Jesus steht? Ihr, die in der Ausbildung seid oder im Studium, wissen es die Kommilitonen, dass ihr klar zu Jesus gehört? Sehen sie es auch in eurem Leben? Ich möchte euch, die ihr im Arbeitsprozess steht, Mut machen am Arbeitsplatz. Wissen es die Arbeitskollegen? Da muss man kein Transparent umhängen. Ich bin gläubig an Jesus, ja. Wissen es die Arbeitskollegen? Es gibt so viele Gelegenheiten, wo man wirklich klar Farbe bekennen kann, wo man die Flagge hissen kann, zu wem man gehört, unter welcher Flagge man segelt. Wissen es die Leute im Freundes- und Bekanntenkreis? Nicht, dass man jetzt da überzwerchig sein muss und rumlaufen und jedem das auf die Nase binden, aber es gibt Gelegenheiten, wo man ganz klar sich zu Jesus stellen kann und natürlich auch andere Mut machen kann. Und ich muss in dieser Reihe noch ein letztes ansprechen. Ihr, die ihr Jesus Christus als euren Erretter und Herrn angenommen habt, habt ihr es auch in einer besonderen Weise bezeugt, die die Bibel nennt, nämlich in der Taufe. Die Bibel spricht davon, Paulus schreibt an Timotheus, dass er das gute Bekenntnis abgelegt hat vor vielen Zeugen. Ich bin überzeugt davon, dass das bei seiner Taufe war. Also, wir haben viele Möglichkeiten in unserem Leben, das klar zu machen, unter welcher Herrschaft wir stehen. Dazu möchte uns letztlich dieser Blick in das Leben des Pilatus ermutigen. Und die zweite Anwendung, die ich machen möchte heute Morgen, ist für die unter uns, die noch nicht die letzte Entscheidung getroffen haben, die noch nicht diesen Schritt aus der einen in die andere Wirklichkeit gemacht haben, die vor der Tür stehen. Wenn du genügend Informationen und Kenntnisse hast über Jesus Christus, wenn du erkannt hast, er ist die Wahrheit in Person und er hat auch die Wahrheit bezeugt mit seinem ganzen Leben, dann mach ihn doch auch zum König deines Lebens. Jesus herrscht heute noch über Menschen in aller Welt, die seine rettende und befreiende Wahrheit angenommen haben. Tu du es doch auch. Geh auf die Knie vor ihm, bete ihn an, bekenne ihm die Schuld deines Lebens und lass dich erretten. Nietzsche sagte mal, das habe ich getan. Das sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagte mein Stolz. Schließlich gab das Gedächtnis nach. Versteht ihr? Das heißt auch, wahr werden vor Gott, die Wahrheit annehmen, auch über uns selbst, wenn unser Gedächtnis uns erinnert an Schuld unseres Lebens, wo wir die Gebote Gottes übertreten haben. Der Stolz sagt, das kann ich doch nicht getan haben, es kann doch nicht so schlimm sein. Gott kann doch deswegen mich nicht richten und verdammen. O doch, das sagt die Bibel, lass das Gedächtnis nicht nachgeben, gib der Wahrheit nach, die sich in deinem Gewissen reflektiert. Bekenne die Schuld deines Lebens, lass dich erretten und danke ihm dann für seine Liebe und für seine Treue und für alles, was er ist und was er für dich getan hat. Und mach diesen Schritt publik. Wenn du dich im Stillen entschieden hast, dein Leben Jesus Christus zu geben, mach es publik, bekenne es öffentlich und es gibt besondere Gelegenheiten auch dafür. Und lass ihn deinen Herrn und deinen Gott sein. Lebe in der Wahrheit und in der Wirklichkeit des Glaubens. Lass uns über dem, was wir gehört haben, still werden. Wir wollen aufstehen zusammen und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir, dem König. Du bist der König der Wahrheit und der König der Liebe. Danke, Herr, dass du beides in einer Person bist. Danke, dass du nicht nur scharfe Wahrheit gebracht hast wie ein Scharfrichter, sondern dass du diese Wahrheit gelebt hast, dass du Liebe gelebt hast bis zu deinem letzten Augenblick, dass du gestorben bist am Kreuz für unsere Schuld, für unser verlorenes Leben. Danke, Herr, dass du damit die Türe aufgetan hast in eine neue Wirklichkeit. Du bist auferstanden. Und jeder, der sein Leben dir anvertraut, der darf in dieser neuen Wirklichkeit leben. Ich danke dir, dass ich diesen Schritt tun durfte und viele in diesem Saal. Herr, ich möchte beten heute Morgen für den unter uns, den du heute Morgen angesprochen hast, dem du klargemacht hast, so unentschlossen, so indifferent, darf es nicht weitergehen. Mach doch Mut, ganz klar auf deine Seite zu treten, dass wir nicht Pilatus folgen und in diesem großen Zug eines Tages mitmarschieren in den falschen Weg. O Herr, danke, dass du aber auch uns hilfst, die wir dir gehören, deine Wahrheit über uns regieren zu lassen, das Wort der Wahrheit, deinem Wort zu vertrauen, danach zu leben. Hilf uns, dich zu bekennen, noch fröhlicher, noch mutiger, noch ernster dich zu bekennen an dem Platz, wo wir stehen. Hilf jedem von uns, auch mir. Herr, danke, dass wir dich so heute Morgen beobachten durften. Nicht nur Pilatus, wir haben dich gesehen, Herr Jesus. Und dir wollen wir gehören für Zeit und Ewigkeit. Dich wollen wir preisen. Amen.